Mich begeistert das immer wieder neu, wie unser auferstandener Herr und Heiland im Leben von Geschwistern eingreift, in unser Leben eingreift und uns trägt, uns führt, uns leitet, uns bewahrt. Wunderbar. Genauso wie mich die ganze Osterbotschaft von der letzten Woche mich wirklich so froh gestimmt hat und mich begeistert hat, mein Herz für Jesus neu angezündet hat. Mein Herz brennt für Jesus. Ich hoffe, euch geht das genauso. Kennt ihr das, dass man so richtig brennt für Jesus? Naja. Ja, super. Amen. Es gibt zwei grundsätzliche Arten eigentlich von Glauben, wie wir das eigentlich so immer wieder erleben. Wie das eigentlich bei uns geschieht in unserem Leben. Ich glaube, beides kennen wir. Es gibt sowas wie einen brennenden Glauben, dass wir total begeistert sind von Jesus Christus, voller Energie, auch Glaubensschritte zu wagen, dass wir brennen, dass wir kaum den Mund halten können von dem, was wir erlebt haben, dass unser Herz zuversichtlich ist, dass wir richtig freudig sind. Das ist die eine Seite. Und dann gibt's aber auch sowas wie, ich nenne das mal so ein bisschen erkalteten Glauben. Auch das ist etwas, was viele immer wieder auch erleben. Dass der Glaube, ja, dass wir enttäuscht sind von Situationen, manchmal frustriert sind, dass wir auch mal resignieren und dass wir keine Schritte des Glaubens wagen, sondern irgendwo so ein Stück festhängen im Glauben. Vielleicht so ein bisschen aus der Konserve leben. Ich kenne beides. Ich kenne, und ich denke, euch geht's ähnlich, ich kenne das, dass ich total begeistert bin und ich kenne das, dass das manchmal ganz schwer ist. Dass man diese Begeisterung irgendwie nicht aufbringen kann. Wisst ihr, liebe Geschwister, egal was wir im Glauben erlebt haben und was uns noch so begeistert hat, was uns noch so motiviert hat, wir können das nicht konservieren. Es ist nicht möglich, das wirklich jetzt festzuhalten, zu sagen, und das habe ich jetzt für alle Mal kann ich das festhalten. Das funktioniert nicht. Man kann Glauben nicht konservieren. Und Glaube, der brennt, der kann auch verbrennen. Weil immer da, wo ich mich im Glauben investiere, einsetze, da lasse ich auch Kraft. Da verbrennt auch etwas von meiner Kraft. Und ich kann ausbrennen. Auch das geschieht ganz häufig. Und meine Frage ist, Willst du wirklich brennenden Glauben haben? Willst du das? Oder hast du dich vielleicht schon längst in einem ein bisschen erkalteten Glauben häuslich eingerichtet? Weil der fordert dich nicht so. Da, wo du brennst, investierst du. Da, wo du brennst für Jesus Christus, wo du wirklich vorangehen willst, dann ist das herausfordernd und kostet auch Kraft. Ich glaube, eine ganz einfache Frage, die uns hilft, brennenden Glauben von erkaltendem Glauben zu unterscheiden, ist eigentlich die Frage, was erwartest du? Was erwartest du eigentlich von Jesus Christus? Jetzt in deiner Lebenssituation, hier und heute. Was erwartest du? Der im Glauben brennt, erwartet, jetzt wird Jesus eingreifen, jetzt wird was passieren. Der erkaltet ist, wird wahrscheinlich sagen, ich habe meine Erfahrung gemacht, wollen wir mal abwarten, wollen wir mal sehen, was passiert. Brennenden Glaube, lebendigen Glaube gibt es nicht, ohne ein Wagnis einzugehen. Gibt es nicht, ohne ein Risiko. Nicht ohne die Tatsache, dass dein Glaube auch immer wieder Kraft verbrennt. Beziehungsweise auch, dass du ausbrennen kannst, wenn Jesus dich nicht immer wieder neu erfüllt. Für mich ist die Frage eigentlich, wie komme ich eigentlich zu diesem brennenden Glauben? Was kann ich eigentlich tun? Oder wie funktioniert das, dass mein Glaube nicht erkaltet, sondern wieder ans Brennen gelangt oder am Brennen bleibt? Die erste wichtige Tatsache, die mir dazu eingefallen ist, ist eigentlich, das ist gar nicht ich. Nicht ich finde solchen Glauben, sondern brennender Glaube findet mich. Eine ganz wichtige Grundlage da drin. Nicht ich finde diesen Glauben, sondern dieser brennende Glaube findet mich. Brennender Glaube entsteht in der direkten, in der tiefen Begegnung mit Jesus. Nicht in der Erfüllung irgendwelcher Vorschriften, sondern wirklich in der tiefen Beziehung, in der tiefen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Da entsteht brennender Glaube. Jesus verheißt uns, das ist so wunderbar, er verheißt uns immer wieder zu begegnen, bei uns zu sein. Wenn wir nur den Missionsbefehl als Beispiel anführen, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Jesus will uns begegnen und will diesen brennenden Glauben in uns anfachen. Ich möchte uns heute Morgen einen Mann vorstellen aus Gottes Wort. Der heißt Kleopas. Kennt ihr den? Kleopas gehörte zum erweiterten Jüngerkreis. Vielleicht war er einer von den 72 Jüngern, die von Jesus ausgesandt wurden. Er war Jesus begegnet, er hat ihn gehört, er hat Jesus handeln sehen, hat vielleicht am eigenen Leib Jesu Handeln erfahren und gespürt. Das Feuer des Glaubens brennt in ihm lichterloh. Er ist begeistert von Jesus. In dieser Situation muss er nun aber die Verhaftung, die Folter und die Hinrichtung Jesu sehen, die Verspottung. Er muss das alles miterleben. Und seine ganze Hoffnung, seine Vorstellung von Gottes Reich und seine eigenen Rolle da drin kommt irgendwie unter die Räder. Es ist verständlich. Das Feuer des Glaubens schwindet bei ihm zu einem Häufchen kalter Asche. Und er ist nun auf einem ganz falschen Weg. Weg von Jesus, weg von der Gemeinde, weg von dem Ort, wo sein Glaube wieder neu entfachen könnte. Aber Jesus findet ihn und führt ihn wieder zurück dorthin, wo Erneuerung des Glaubens geschehen wird. Ich lese uns aus Lukas Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 13. Ihr kennt diese Geschichte. Das ist die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, was sie erlebt haben, auch was sie Negatives erlebt haben, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander hier verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber antworteten zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten, vor Gott und vor allem und allem Volk. Wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber sie sahen ihn nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift eröffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war, wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Brannte nicht unser Herz? Das ist so einfach. Das klingt so einfach in der Gegenwart Jesu, dass unser Herz wirklich anfängt zu brennen bei ihm. Aber es ist nicht konservierbar. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die so sich überlegen, ob sie sich taufen lassen, so die den Schritt gehen in die Taufe hinein, auch so die erste Zeit nach der Taufe. Das sind oft diese Menschen, dessen Herz so richtig brennt. Wie toll sind dann die Zeugnisse, die wir dann hören. Aber dann kommt so auch eine Zeit, wo dann alles so ein bisschen ruhiger wird. Vielleicht auch manche Erwartungen sich nicht bestätigt haben oder anders erfüllt wurden, als wir erwartet. Wie schnell brennt dann der Glaube auch aus? Ich finde in unserem Text 3 ganz wesentliche Wahrheiten. Wie Kleopas zu einem brennenden Glauben zurückfindend. Ich glaube, was das erste wichtige, bedeutende in diesem Text ist, dass er die Bedeutung des Alten auch wahrzunehmen. Die Bedeutung dessen, dass er ja mit Jesus unterwegs war. Kleopas ist Jesus ja wirklich nachgefolgt. Er hat sich gründlich bekehrt, würden wir sagen. Das war keine halbe Sache, sondern eine tiefgreifende, ihn verändernde Bekehrung. Der hat keine halben Sachen mit Jesus gemacht eigentlich, sondern der hat sein Leben wirklich Jesus anvertraut. Und er ist umgekehrt von dem Weg von Gott weg auf den Weg zu Gott hin. Und er ist diesen Schritt ganz klar und nachvollziehbar gegangen. Und ich glaube, für einen brennenden Glaube ist es unumgänglich, dass wir eine gründliche Bekehrung, eine gründliche Hinwendung zu Jesus Christus erleben, damit der Glaube überhaupt erst Feuer fangen kann. Ich brauche die Gewissheit, dass ich Jesus mein Leben wirklich anvertraut habe. Das ist dann die Grundlage zu einer persönlichen Hoffnung. Und Kleopas war ein Mensch mit einer großen Hoffnung. Er hoffte, dass ganz Israel erlöst wird. Brennender, lebendiger Glaube braucht die Grundlage der Bekehrung. Hast du dein Leben Jesus wirklich anvertraut? Ganz und gar anvertraut? Aber für einen brennenden, lebendigen Glauben bedarf es noch einer zweiten Erfahrung. Kleopas bekehrte sich nicht nur zu Jesus, sondern er lässt sich von ihm auch in den Dienst stellen. Er lässt sich berufen. Wer sich zu Gott, zu Jesus hin bekehrt, der wird spüren und er wird letztlich den Ruf hören. Er wird gebraucht. Wir werden gebraucht als Kinder Gottes. Gebraucht im Reich Gottes. Gebraucht das Reich Gottes hier auf dieser Welt schon zu bauen. Der Bekehrte wird in eine Gemeinde, den Leib Christi, eingefügt. Die unterschiedlichsten Menschen mit ihren unterschiedlichsten Begabungen und Gaben werden zusammengefügt, damit sie in die Vision Gottes von seinem Reich eingebunden werden und gemeinsam mit den anderen Bekehrten das Reich Gottes bauen. Und dieser gemeinsame Bau am Reich Gottes bewirkt dann einen begeisterten, brennenden Glauben. Einen Glauben, der den Glauben nur für sich und für seine Zwecke zu gebrauchen, verbrennt Glauben und lässt im Grunde gar kein richtiges Feuer aufkommen. Also es ist wichtig, die ganz klare Bekehrung und auch die klare Berufung. Das brauchen wir beides, um im Glauben zu brennen. Kleopas gehörte wohl zu den 72 Jüngern, die sich bekehrten und von Jesus ausgesandt wurden, sein Reich zu bauen. Und wir wissen aus den biblischen Berichten, dass sie begeistert zu Jesus zurückkamen und Feuer und Flamme gewesen waren für ihn. Ja, Kleopas hatte einen brennenden Glauben in der Vergangenheit. Aber dennoch konnte er diesen Glauben nicht bewahren. Das ist mein zweiter Punkt, die Notwendigkeit des Neuen. Kleopas hatte viel erlebt, aber jetzt, in dieser Situation, ist er frustriert. Er hat seine Hoffnung irgendwie nicht aufgehen sehen. Er hat die wirkliche Dimension des Reiches Gottes nicht wirklich erkannt und hat das, was er im beginnenden Reich Gottes schon erlebt hat, nur auf sich und seine unmittelbare Umgebung bezogen. Die große Dimension Gottes, die Dimension in die ganze Welt hinein, für alle Menschen, die konnte er nicht begreifen. Er hat Jesus sterben und leiden sehen und damit seine eingeschränkte Hoffnung in seinem engsten Bereich verloren. Er hat sie beerdigt. Und er machte das, was dann so viele Enttäuschte und ehemalige Brände im Glauben tun. Er geht einen falschen Weg. Kleopas und sein Freund sind auf einem falschen Weg, als Jesus sie antrifft. Sie sind auf dem Weg weg von Jerusalem, weg von der ersten Gemeinde, die sich da gerade bildete, weg von dem, wo ihr Glaube wieder neu entfacht werden könnte. Mit jedem Schritt geht er weiter weg von geistlicher Erneuerung. Geistliche Erneuerung, die wir manchmal so wünschen, ihr Lieben, die geschieht in der Gemeinde. Die geschieht in der Gemeinde der Bekehrten und Berufenen. Es ist die Gemeinde, wo Glaube Bestätigung findet. Es ist die explizite Aufgabe der Gemeinde, zu ermutigen. Das ist unser Auftrag, einander zu ermutigen und zu befähigen, die Botschaft vom Reich Gottes und das Evangelium hinauszutragen. Uns darin immer wieder zu ermutigen. Die Gemeinde zündet uns an, damit wir hinausgehen, die Botschaft weiterzutragen. Wenn Gemeinde kein Ort der Ermutigung ist, dann stimmt was mit ihrem Konzept nicht. Ist unser Glaube ausgedörrt, dann sollen wir nicht an den Rand der Gemeinde gehen oder weg von der Gemeinde gehen, sondern sollen eigentlich mitten ins Zentrum der Gemeinde gehen. Weil genau hier der Ort ist, wo ich neu entfacht werde. Nach dem brennenden Anfang sind immer wieder Christen auf dem falschen Weg. Weg von der Gemeinde, hin nach Emmaus. Vielleicht habt ihr das selber schon erlebt. Die Bibel ist auch voll davon, mit Menschen, die auf dem Weg nach Emmaus sind, die sich abwenden, die weggehen, den falschen Weg gehen. Petrus, sein Emmaus war: Ich gehe wieder fischen. Er ist eigentlich aus seiner Berufung rausgegangen und hat gesagt, frustriert, ich gehe wieder fischen. Ich mache wieder, was ich früher gemacht habe und fertig. Alle lassen mich in Ruhe. Frustrierte Christen, ihr Emmaus ist, ich mache vielleicht endlich mal wieder was für mich. Ich schlafe mich mal sonntags wieder aus. Das sind alles so Punkte. Kannst du tun, aber erwarte nicht, dass dein Glaube wieder anfängt zu brennen. Immer da, wo wir uns zurückziehen, wo wir weggehen, wo wir, ich sag mal bildlich gesprochen, nach Emmaus gehen, da werden wir nicht wieder angesteckt. In der Gemeinde werden wir angesteckt. Der Weg nach Emmaus ist der falsche Weg. Und auf dem falschen Weg, da erzählten sie sich Geschichten, die zwei Jungs, der Kleopas und sein Freund. Und es gibt offensichtlich wohl eine entmutigende Art, von Jesus und von seiner Gemeinde zu reden, die uns in Rückzug und in Distanz führt. Auch das erlebe ich immer wieder, dieses Reden, dieses schlechte Reden von Gemeinschaft, von Gemeinde, von den Dingen, die Jesus von uns erwartet, dass wir da in so ein ganz negatives Reden reinkommen. Das führt uns immer weiter weg. Wir Christen haben viel zu oft ein enormes Wissen über den Glauben. Und dieses Wissen hat oft nicht viel mit unserem täglichen Leben zu tun. Und das entmutigt uns. Und das frustriert uns immer wieder. Aber Glaube, lebendiger Glaube, bedeutet nicht etwas zu wissen, sondern es bedeutet, mein Leben darauf zu bauen. Es ist eine Grundlage für mein Leben und ich möchte es leben. Das Kreuz, so hat es Kleopas erlebt und so erleben wir das auch manchmal, schlägt manchmal unser Wissen und unsere zu enge und zu kleine Hoffnung regelrecht aus den Händen. Wie bei Kleopas und seinem Kollegen. Wir dachten, es würde so und so sein, aber es war dann nicht so. Aber ist uns damit die Hoffnung auf ein ewiges Leben erloschen? Ist uns damit die Hoffnung auf Erlösung erloschen? Ist damit unsere Hoffnung auf ein gewaltiges Reich Gottes erloschen? Jesus spricht die beiden an. Ihr Toren, zu träge Herzens den Propheten zu glauben. Gott will nicht nur eine Hoffnung nur für mich. Diese Hoffnung ist zu klein. Und die kann ja aus der Hand geschlagen werden. Er will alle Welt erretten. Er setzt eine ganz, ganz große Perspektive darüber. Eine Perspektive, die größer ist als ich und meine Umgebung. Er fängt mit mir an, aber er will mit mir weitergehen. Er will uns in ein Neues führen, in einen neuen Auftrag, in einen neuen Glauben. Und da, wo ich in diese Perspektive reinfinde, das ist wie beim Gasofen, dann geht es an, da geht die Flamme an. Mein letzter Punkt ist der Ort, wo wirklich Erneuerung geschieht. Die Emmaus-Jünger erleben Jesus letztlich nicht anders, wie wir heute in der Gemeinde. Da passiert nichts anderes, wie was in der Gemeinde passiert. Jesus erklärt ihnen die Heilsgeschichte. Man könnte sagen, ich hatte mal ein Studienfach, das hieß der Messias im Alten Testament. Das erklärte er den beiden. Er erklärte ihnen die Dimension seines Sterbens am Kreuz und seiner Auferstehung. Die Heilsgeschichte wird erklärt. Er legt ihnen die Schrift aus. Die Verkündigung des Evangeliums, die Kernaufgabe der Gemeinde, ist nichts anderes. Auch wenn wir Gottesdienst feiern, da wird die Dimension des Heils immer wieder ausgestreut, wird uns vertieft. Und da wächst Begeisterung. Immer wenn ich müde werde, will ein neues, tieferes Heilsverständnis sich in mir herausbilden. Das ist wie ein Geheimnis. Wenn ich es zulasse und nicht gleich nach Emmaus laufe, wenn ich es zulasse, dass Jesus in diese Situation hinein darf, wo mein Glaube ausbrennt, wo ich müde werde, wo ich enttäuscht, frustriert bin, wo ich wundgeschlagen wurde, wo ich vielleicht verletzt wurde, was auch immer. Wenn ich da zulasse, Jesus da hineinkommen zu lassen, dann wächst jedes Mal in diesen Situationen eine neue Tiefe über das Verständnis des Heils. Und das kann man nicht erklären mit Worten, warum das so ist. Es ist aber so. Es funktioniert so. Jesus kommt zu mir und vertieft in mir durch seinen Heiligen Geist die Dimension des Heils und der Dimension seines Reiches. Immer tiefer in das Heil durch Christus eintauchen, das ist der Ort der Erneuerung. Gottes Wort erklärt mir immer tiefer das Heil. Darin begegnet mir der auferstandene Herr Jesus Christus. Und interessant, Jesus erkennen sie letztlich im Abendmahl, im Brotbrechen. Abendmahl, was wir gleich miteinander feiern wollen, das ist doch der Höhepunkt der Verkündigung der Heilsgeschichte. Im Abendmahl tauchen wir wieder neu in das Heil ein. Das Heil vertieft sich in uns. Es ist der absolut falsche Weg, der Verkündigung des Heils im Abendmahl aus dem Weg zu gehen. Sondern dann gehe ich besser mal nicht zum Abendmahl. Das ist genau der Weg nach Emmaus. Der Weg hin ins Abendmahl. Jesus für mich gestorben, diese Dimension wieder wieder zu begreifen, Jesus für mich auferstanden, der Lebendige ist bei mir, das zu begreifen, das brennt, das entfacht das Feuer in mir. Und immer dann, wenn ich einen Schritt tiefer in das Heil hineintauche, dann wächst meine Vision vom Reich Gottes und ich fange wieder an zu brennen. Je tiefer ich die Heilsgeschichte Gottes mit mir und den Menschen verstehe, je größer wird meine Vision vom Reich Gottes. Welche Bilder vom Reich Gottes sind in euch lebendig? Wenn du jetzt die Augen zumachen würdest und dir Reich Gottes vorstellen würdest, was kommt da für ein Bild? Die goldene Stadt Jerusalem. Für mich ist es sogar noch, geht es sogar noch einen Schritt weiter. Ich weiß, dass wenn Jesus herrscht, wenn Jesus wiedergekommen ist, dann wird es aufhören mit Kriegen. Dann gibt's ja dieses Bild, wo Löwe und Schaf beieinander sind. Und die brauchen sich nicht mehr zu fürchten. Alle Angst hört auf. Das ist das, was ich erwarte. Das ist das, was Jesus durch sein Heil erreichen möchte. Nicht nur, dass ich, kleiner Wicht, jetzt gerettet bin. Das ist eine ganz wunderbare Tatsache. Aber er hat noch eine viel größere Dimension. Und je mehr ich davon verstehe, je mehr ich mir Gedanken darüber mache, je mehr ich von diesem Heil verstehe, welche Bedeutung das hat, dass wenn wir Menschen mit einer, so einer Geschichte hören, mit so einer schlimmen Erkrankung, das wird nicht mehr sein, das wird es nicht mehr geben. Das ist eine Dimension des Reiches Gottes. Und das begeistert mich. Und ich möchte, dass ganz viele Menschen von dieser Vision erfüllt werden. Da brennt mein Glaube. Nicht, wenn ich auf dem Weg nach Emmaus bin. Hast du gehört? Ja, ist so alles schlimm. Und die Gemeinde ist auch furchtbar. Und die Geschwister, oh, die verletzen mich und tun dies und das. Weg davon. Zurück in das Heilsgeschehen Jesus. Kleopas und sein Freund werden angesteckt. Und das Erste, was sie machen, sie gehen gar nicht mehr nach Emmaus. Wir wissen gar nicht, was sie dort zu suchen hatten oder was sie dort tun wollten. Ist auch egal. Jedenfalls, die machen am gleichen Abend noch die Kehrtwende und ab nach Jerusalem. Sie gehen nach Jerusalem, die Jünger sind dort versammelt und einige andere. Und sie kommen und die sagen, der Herr ist auferstanden. Wir haben uns gegrüßt letzte Woche mit diesem Gruß. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das sagten sie ihnen, bevor sie überhaupt was sagen konnten. Und diese Begeisterung war da. Und dann erzählten sie, ja, wir haben ihn auch gesehen. Und als wir Brot gebrochen haben, da ist uns klar geworden, Jesus ist da. Wir wollen gleich auch Brot miteinander brechen. Jesus ist hier. Heute feiern wir das Heil in Jesus Christus. Er will deinen Glauben zum Brennen bringen. Lass dich anzünden. Amen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir, ja, ob dieser Botschaft auch Jesus anbeten, weil das unser Herz aufmacht. Loben zieht nach oben. Ist ein dummer Spruch, aber hat ganz viel Wahrheit. Und ich wünsche uns, dass wir nach oben gezogen werden in die Gegenwart Jesu, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern.
Ja, lasst uns unseren Gott anbeten und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen.
Stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.